Ja, guten Tag, guten Abend, liebe Leute an den Geräten. Ich begrüße aufs Allerherzlichste unsere Fangemeinde, neue Freunde und alte Freunde, die uns zuhören, der Jets Football Show mit Butch und Udo. Schön, dass ihr dabei seid. Entspannt, legt euch da nieder, macht euch ein Gläschen parat. Wir sind wieder da. Die Folge 26 mittlerweile, wir sind schon ja, dementsprechend ein halbes Jahr. Udo, das ist ja schon wieder ein Jubiläum. Ein halbes Jahr sind wir jetzt dabei, Woche für Woche mit unserem kleinen Podcast. Und ja, ich sag mal einen schönen Gruß in Richtung Mühldorf, der Udo Vollberg. Hallo Kumpel, wie ist es?
Butsch, alte Granate. Ja, gut, ist es halt. Schon wieder Jubiläum. Da mache ich mir doch gleich mal ein Fläschchen Gaffel Light. Ich habe dich kopiert. Gaffel Light diese Woche.
Ah ja, okay. Ich bin beim Gaffel frei. Ich bin so frei heute.
Bist so
Ne?
frei
Der Abend ist ja noch
jetzt.
lang. Heute ist Fußball, ne? Wenn ihr uns
Ja,
quasi
ich
live
kann auch
hört,
ohne
wir
Alkohol lustig
hören.
sein, aber ich wollte heute auf
Ja,
Nummer sicher
natürlich.
gehen halt und habe mir
Ja.
zum Gespräch heute hier ein Gaffel Light aufgemacht. Ja, Butsch, mein Guter. Dann werde ich dich
Ja.
mal anständig begrüßen, wie das jede Woche hier so
Natürlich.
ist halt. Da wartet man ja schon drauf. Auch heute war die Zeit nicht ganz so toll, aber ich habe mir ein paar Sachen überlegt halt.
Dann.
Okay, Spot an, Licht aus. Mit der Startnummer 37, seit 26 Wochen mit dabei. Der libidinöse Klabautermann der Troisdorf Jets. Der Zeugwart des FKK-Clubs, die Mondorfer Nacktschnecken. Der Bundestrainer, der Jets-Yogi, der Sichtungstrainer des FC Libido. Er ist Butch Cassidy, ich bin Sundance Udo. Stefan Butch Pohl.
Ja, Udo, hervorragend. Vielen Dank und auch dir einen wunderschönen guten Abend. So, ist es schön warm bei dir unterm Dach?
Ach,
Erzähl
bei mir
mal.
unter meinem Scheunendach hier ist es immer hübsch warm, halt, mit meinem 5 cm Dämmung in meinem Büro, dem
Ja,
fensterlosen,
ganz.
finsteren Büro. Hier sieht es aus wie ein Winterfell. Ist es immer schön warm.
Ich bin nur einfach froh, du bist heute wieder bekleidet, sehe ich. Ja, letzte Woche hat es sich ein bisschen freigelegt. Da bin ich doch sehr beruhigt für heute.
Ja, ich habe
Also.
schon gesehen, dass du ein bisschen nervös geworden bist, als ich hier nackt saß. Deswegen habe ich heute wieder Kleidung angelegt. Wir wollen ja, dass du in zusammenhängenden Sätzen sprichst und nicht anfängst zu stottern. Ja.
Ich bin dir sehr dankbar. Ja, Udo, wen haben wir heute dabei? Holen wir doch noch einen Gast dazu.
Wen haben wir heute mit dabei? Einen alten Weggefährten, Widersacher und Kumpel. Dirk Gadamgahi von den Cologne Crocodiles. Hallo Dirk, grüß dich.
Euch Männer. Freue mich, euch zu sehen und zu hören.
Ja, wie schön, dass wir uns hier ja, zumindest sehen können. Zwar nicht mehr hintereinander, aber am Bildschirm. Dirk, wo sollen wir anfangen in deiner langen Karriere? Wann hast du losgelegt?
War schon ein paar Tage her, ne? Also, ich habe 1982
Ach du lieber Gott,
bei den
das ist
Crocodiles angefangen. Ich glaube, da warst du in der Grundschule, oder?
war ich nicht mehr in der Grundschule, aber da war ich tatsächlich, da habe ich gerade die Realschule verlassen, halt, ja, genau.
Ja, okay. Also, du warst doch schon etwas fortgeschritten. Nein, ich habe 1982 bei den Crocodiles angefangen, bin dann relativ schnell aus der Jugend in die erste Mannschaft gekommen, habe da über 12 Jahre in der ersten Mannschaft gespielt, ja, und auch in der Nationalmannschaft und habe dann im Laufe der Jahre erst als Spieler agiert. Irgendwann wurde ich Spielertrainer, ne, mit zunehmendem Alter, hat man offensichtlich mit ein bisschen mehr Weisheit. Und irgendwann wurde ich Spielertrainer und Mannschaftsarzt, weil ich habe Medizin studiert und habe dann das irgendwann abgeschlossen tatsächlich, trotz Football, und meinen Facharzt gebaut und war dann doch in meinen letzten 2 aktiven Jahren als Spielertrainer und Mannschaftsarzt parallel im Einsatz.
Dann hast du dich erst was zurückgezogen vom Football, habe ich das richtig im Kopf?
Genau. Ja gut, es ist wie so eine Überdosierung. Ne? Ich habe das schon relativ intensiv gemacht. Ne? Morgens vor der Uni unters Eisen, dann nachmittags zum Footballtraining, freie Minuten an Berg und gegangen und das doch sehr intensiv gelebt. Und ich habe dann gemerkt, um wegzukommen, weil mir war klar, ich muss irgendwann weg davon, ne? Weil ich stand kurz vorm Facharzt oder war Facharzt und musste natürlich ein bisschen an die Karriere denken und habe mir dann gedacht, ja, um Abstand zu gewinnen, bin ich dann sozusagen nach meinem letzten Spiel ein paar Tage später nach London gegangen und habe dann da für ein paar Jahre gearbeitet. Und dadurch habe ich auch ein bisschen Abstand gewonnen zum Football, ne? Es war ja damals sicherlich, gab es auch schon die etwas günstigeren Flüge, aber so ist, wie es heutzutage ist oder vor der Pandemie war, dass du jeden Tag fünfmal von Köln nach London für 20 Euro fliegen kannst, das gab es nicht, ne?
Ja, ich erinnere
Also
mich,
bin
ja.
ich damals dahin und ich glaube, es hat mir auch ganz gut getan. Die räumliche Distanz führte auch dazu, dass ich so langsam ein bisschen Abstand gewinnen konnte vom Football und bin dann ja, Ende der 90er so ein bisschen zurückgekommen, habe ein bisschen meine Kumpels unterstützt im Bereich der Jugend als Coach und im Bereich der zweiten Mannschaft. Bisschen bei der ersten Mannschaft und habe dann aber irgendwann gemerkt, ich brauch ein bisschen mehr Abstand. Bin dann aus einer chirurgischen Rolle in die Industrie gewechselt, zu einem großen Konzern und bin dann die ersten Jahre doch die ganze Zeit durch die Welt gereist und muss ganz ehrlich sagen, es hat mir auch ganz gut getan, Football Abstand zu finden. Es war sogar so weit. Leute, die so ein bisschen älter sind, erinnern sich, es gab ja mal diesen Fernsehsender Premiere, da konnte man früher Football gucken. Und irgendwann meinte meine Frau, wie viel Football hast du eigentlich jetzt geguckt hier in der letzten Saison? Und stellte fest, dass ich zwei Halbzeiten nur geschaut hatte. Das war ganz gut. So. Hab dann meine Auszeit genommen und irgendwann kam mein Ältester auf mich zu und meinte, er würde gern Football probieren. Na? Jetzt möchte ich extra, sage ich bei jedem Gespräch, wenn es um meine Jungs geht, vorausschicken, dass ich es nicht initiiert habe. Ne? Nicht, dass man immer denkt, Football Daddy und mal erfolgreich gewesen, jetzt müssen die Kinder auch Football spielen. Nee, meine Frau und ich haben immer Wert auf Sport gelegt, weil meine Frau hat auch einen Sport-Background. Und für uns war wichtig, dass die Kinder schwimmen und laufen können. Ne? Sind also beide mit 3 Jahren zum Schwimmen und zur Leichtathletik hier in Köln beim ASV gekommen. Haben auch sehr erfolgreich Leichtathletik beide gemacht. Und irgendwann kam dann der Große an, im zarten Alter, ich glaube von 8,5 oder so, und meinte, er würde es gerne mal probieren. Und der Patenonkel hat dann sich seiner angenommen. Das habe ich mir so ein halbes, dreiviertel Jahr immer so ein bisschen aus der Distanz angeguckt mit dem Kleinen, der dann immer mir den Ball zukickt. Also jetzt keinen Football, sondern einen Fußball. Und irgendwann meinte der Kleine, er würde es auch gerne probieren. Wir fingen dann eben schon mit gut 5 Jahren an, durfte dann mittrainieren, war ganz happy. Ja, und die beiden Jungs sind dann doch richtig eingestiegen. Dann habe ich mich mal eine Weile breitschlagen lassen, als Coach zu agieren. Ich sage euch aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es die beste Idee war, weil ich irgendwie war ich davon getrieben oder bin heute noch davon getrieben. Meine Jungs stehen nicht auf dem Platz, weil ich der Vater bin. Ne? Das ist bei mir immer so eine Prämisse gewesen. Ich habe immer höhere Maßstäbe an meine eigenen Jungs gelegt, so wie bei mir früher auch. Ich bin nicht auf den Platz gegangen, ne? Sondern ich wollte, wenn ich auf den Platz gehe, musste ich sicherlich auf der Position der Beste sein, sonst hätte ich mich nicht wohlgefühlt. Und habe dadurch also auch gemerkt, dass ich da doch sehr, sehr streng war mit meinen Jungs, immer mehr verlangt habe von ihnen als von anderen Kindern und habe dann gesagt, das funktioniert so nicht. Lass die Jungs sich mal selber entwickeln und habe so einen Schritt zurück gemacht. Das hat uns allen gut getan. Die Jungs haben sich hervorragend entwickelt. Nicht, dass sie sich vorher nicht entwickelt hätten, aber haben sich hervorragend entwickelt. Mein Blutdruck ist auch runtergegangen. Ja. Und habe dann eine Weile so als Football-Daddy das begleitet. Ne? Mit meinen Jungs dann privat trainiert. Das geht sehr gut, ne? Wenn man so mit den Jungs so Bergübungen macht, Sprintübungen, Footballübungen. Wenn man das so privat macht, ohne den Verein drumherum, ist das ganz gut. Irgendwann trat dann mein alter Kumpel Markus Ley an mich heran, der ehemalige Präsident der Crocodiles, der die Crocodiles ja quasi aus dem Dornröschenschlaf, in den sie mal verfallen waren, wieder erweckt hat und in die erste Liga geführt hat und hat mit mir gesprochen, hat gesagt, Dirk, ich kann im Prinzip nicht mehr. Der hat unglaublich viel geleistet, der Markus. Da muss man Heiden Respekt zollen. Und hat mich gebeten, ob ich nicht Leute auch kennen würde und ob ich auch selber bereit wäre, mich wieder bei den Crocodiles mehr zu engagieren. Ich habe mich dann ein bisschen umgehört. Ich hatte jetzt Glück in dem Sinne, dass einige Väter meiner Söhne,
nee, das stimmt was
ja,
nicht.
einige Väter mit von
Die Spieler. Ist halt ganz schön wild in Köln, wenn man so
Ja, richtig, genau. Das ist total hier durchmischt in Köln. Nee, einige Väter von Mannschaftskameraden meiner Söhne auch Interesse bekundet haben und ebenso wie ich auch so aus Führungspositionen kommen. Ne? Und ja, da hat man sich zusammengetan, zusammengesetzt, darüber diskutiert, was man machen könnte. Wir haben einen richtigen Workshop, weil wir alle, wie gesagt, aus Leitungsfunktionen in der Industrie kommen. Wir haben einen richtigen Workshop veranstaltet, wie es sich gehört, wie wir es eben kennen. Ganzen Tag, 8 Stunden und dann immer wieder zusammengesessen, die verschiedenen Konzepte hin und her geschmissen und sind dann mit so einer Vision 2025 rausgekommen, haben gesagt, so stellen wir uns das vor. Ja, wo die Crocodiles im Jahre 2025 stehen sollen und wie sehen so die Zwischenschritte aus? Und was muss man an Strukturen einführen, an Prozessen und so weiter? Haben das dann im Verein vorgestellt, letztendlich dann auch nochmal vorgestellt auf der Vorstandssitzung. Und dann ist der Vorstand entsprechend gewählt worden und ich bin dann in die Funktion gerutscht des Sportdirektors. Und das mache ich jetzt.
Okay. Was beinhaltet das bei euch, der Sportdirektor?
Naja, der Sportdirektor ist zuständig für den, wie der Name sagt, Sportdirektor, jetzt mache ich mal keine Fehler, für den ganzen sportlichen Bereich. Das heißt, ich bin dafür zuständig, dass die Strukturen, die Abläufe im Jugend- und Erwachsenenbereich entsprechend angegliedert sind, angepasst sind. Ich gebe euch mal ein Beispiel. In der Vergangenheit war die Jugendarbeit, aber auch die Arbeit beim Kongo, das immer recht erfolgreich. Aber was auffiel, ist, dass wir von Altersstufe zu Altersstufe immer Verluste hatten an Spielern.
Das
Ne?
kenne ich,
Viele haben
genau.
aufgehört. Ja, das
Geht
kennt
uns
ihr
auch so,
auch.
ja, richtig.
Ja, aber ich habe mir das dann mal angeguckt und stellte fest, dass neben dem üblichen, ne, die Kinder werden älter, andere Interessen, haben es aber bestimmte Punkte. Das Beispiel, die Kids, die aus der U10 in U13 hochkamen oder von der U13 in U16, da wurde ein ganz anderes System gespielt, eine ganz andere Terminologie und so weiter. Haben wir uns also hingesetzt, ich mich mit den ganzen Coaches, und haben gesagt, wisst ihr was, lasst uns doch mal gucken, was unser System ist. Haben das System der ersten Mannschaft genommen und haben das alters- und leistungsgerecht runtergebrochen. Nach dem Motto, das ist jetzt das System oben und wie könnte das System aussehen auf den Stufen darunter? Und haben das immer runtergestaffelt. Es gibt ja logischerweise keinen Grund, warum ein Siebenjähriger die Passroute nicht mit der gleichen Bezeichnung lernen sollte, wie es ein Erwachsener tut.
Völlig
Ja,
richtig, ja.
ganz klar. Es gibt auch viele Sachen wie die Drills. Ne? Wenn die Kinder, es gibt eine gewisse Grundlage. Ne? Und da haben wir gesagt, wir wollen in der U10 viel Wert auf athletische Schulung legen. Ne? Ihr wisst das selber, ihr seid selber im Jugendbereich tätig. Es ist vollkommen faszinierend zu sehen, wie viele Kinder heutzutage nicht einen Fuß von anderen richtig setzen.
Ja,
Ne? Damit fängt man an. Körpergefühl.
da muss ich kurz einhaken, weil das sehr beeindruckend war, als ich letztes Jahr bei euch mit dem einer U10 bei euch war und wir hatten einen gemeinsamen Camp Day. Grundsätzlich alles, was du hier erzählst, machen wir auch in Troisdorf. Wir haben auch dieselbe Terminologie und so weiter und so fort. Aber es war schon sehr beeindruckend, bei euch da zu sein. Also eure U10 war athletisch uns bei weitem überlegen halt. Und ihr habt tatsächlich da ein klasse Programm. Also ich habe ja nachher gerade darum gebettelt, dass wir das Warm-up abkürzen, weil meine Jungs schon anfingen, flach zu liegen. Ich sage, hey, wir wollen gleich schon Scrimmage machen. Wenn wir so weitermachen, schaffen wir nicht das Scrimmage nicht mehr. Also da seid ihr schon mit der U10 tatsächlich auf einem sehr hohen Level, ja.
Ja, das ist einfach, weißt du, wir wollen sicherstellen, dass die Kids sich gut vorbereitet fühlen für das nächste Level. Ja, ihr könnt das ja vor, ihr wisst das ja selber, ne? Kommt ein 10-Jähriger hoch in die U13 und manche 13-Jährigen da, die sind schon größer als wir. Ja, jetzt denk mal weiter, kommt einer aus der U13 in die U16, bei uns in der U16, die Offensive Line, was im Schnitt 1,90 und größer und 120, 125 Kilo und haben Werte. Ja, und dann kommst du als 13-Jähriger hoch und denkst, oh, was ist denn hier los? Und deshalb wollten wir einfach sicherstellen, dass die Kids sich gut vorbereitet fühlen. Ne? Die kennen zumindest schon einen Teil der Drills, Terminologie ist ihnen teilweise vertraut und dadurch sind die Reibungsverluste geringer. Ne? Es wird immer Abgänge geben, aber wir glauben, mit so einem System ist so ein bisschen wie es auch vielleicht so in Deutschland ist das ja verständlicher, wenn man sagt, so wie man es aus dem Fußball kennt, ne? So die Ajax-Schule, Barcelona-Schule. So ist so ein bisschen unser Ziel, so die Crocodile-Schule da zu etablieren.
Was ihr auch wirklich sehr gut macht. Ihr habt natürlich in der Millionenstadt Köln natürlich auch eine, wie soll ich das sagen, eine größere Athletenauswahl. Ich bin ja schon froh, dass wir jetzt in Troisdorf inzwischen auch eine U10 stellen können, die übrigens auch sehr erfolgreich inzwischen angenommen wird. Also ich habe da wirklich viele, 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 viele Zugänge halt. Und ich glaube, die nächste U10 seid tatsächlich hier bei den Crocodiles. Und ich glaube, eine weitere U10 hier im Umkreis von 20 Kilometern war keine. Also die Gamecocks haben keinen. Also ich wüsste nicht, wer sonst noch eine U10 hat. Also müssen wir schon weiterfahren. Ne? Ja, Butsch,
Ja, ist ganz wichtig. Ich wollte noch einen Punkt gerade mal erwähnen. Und zwar finde ich das auch einfach mal wert festzuhalten. Diese 3-Jahre-Jahrgänge in einer Spielgruppe, in einer Jugend, bevor man dann ins Nächste übergeht, finde ich schon sehr, sehr krass. Also da würde ich mir wünschen, als Trainer, wenn man so will, habe ja jetzt ein bisschen aufgehört, aber dass man das neu überlegt, dass man das neu überdenkt. Weil das ist schon ganz extrem. Also da steckt schon ganz schön viel zwischen.
Ja, aber sorgt dann für ein neues Problem. Also das größte Problem, was ich sehe bei uns im Football in Deutschland, ist das Trainerproblem.
Ja.
Qualifizierte Trainer. So, wenn ich noch mehr Mannschaften habe und sicherstellen will, dass überall die qualifizierten Trainer auch sind, dann müsste ich die mir irgendwoher noch weiter rekrutieren. Wir haben schon gutes Trainer, haben wir Potenzial, aber wenn ich jetzt einfach mal hochgerechnet noch 2-3 Jugendmannschaften dadurch mehr hätte, müsste ich natürlich noch weiter rekrutieren und dann fehlt wieder bei anderen Vereinen eventuell die Trainer. Also ich denke, das ist eine große Sache.
Das stimmt schon. Ja.
Das ist ein Punkt, Dirk, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich muss aber Butsch recht geben. Also im Trostdorfer Mögling, wie es auch, dass die 6-Jährigen schon mittrainieren dürfen bei uns. Haben wir gesagt, okay, die kriegen da noch keinen Spielerpass, aber
genau,
sie mittrainieren über uns. Bei der U10. Aber dann hast du teilweise tatsächlich ein Kindergartenkind, der ist noch nicht mehr in der Grundschule, der wird also 6.
Ja.
Der ist kognitiv noch nicht mehr in der Lage, der kriegt gar nicht mit, ob er gerade Offense oder Defense spielt.
Genau.
Das kann man auch noch nicht so richtig verlangen. Auf der anderen Seite hast du damit einen fast 10-Jährigen, der nächstes Jahr schon auf die nächste Schule geht.
Ja.
Das ist schon eine sehr, sehr weite Spanne in der U10 halt. Ne? Und das geht aber auch genauso weiter. Das ist bei der U10 genauso. Gehst drauf in die U13 und wie du es gerade sagtest, dann sind die körperlichen Unterschiede. Bei den anderen sprießen schon die Testosteronhormone da ein und die bilden auf einmal schon riese Muskelberge auf, halt. Da gibt es solche Jungs. Ne? Also ich würde mir auch kleinere Klassen wünschen, aber ich sehe genau wie du das Problem, woher die Trainer nehmen. Die Trainings finden ja auch meistens dann früh am Tag statt.
Genau.
Also ich weiß nicht, wie bei euch die Trainingszeiten sind. Bei uns geht es um 17 Uhr dann los. Da musst du erstmal Trainer kriegen, die um 17 Uhr auf dem Platz stehen.
Ganz großes Problem. Ich denke sowieso, was das angeht, was die Entwicklung in Deutschland angeht, das hängt mehr an den Trainern als tatsächlich am Spielerpotenzial. Ja. Ich bin ja teilweise selber, ich sage es jetzt mal ganz offen unter uns, ich habe schon super Trainer getroffen und ich habe auch manchmal mit Erschrecken festgestellt, wer auch alles als Trainer agiert. Ne? Wir müssten in Deutschland schon eine einheitliche Ausbildung haben. Sicherlich gibt es diese Lizenzen, aber eine Lizenz heißt doch lange nicht, dass du zum Beispiel gerade im Kinder- und Jugendbereich weißt, wie du mit denen umzugehen hast. Ja? Ich denke, da müsste man auch nochmal drüber nachdenken, ob wir da nicht nochmal die Ausbildung intensivieren. Ja, weil da kannst du viel falsch machen. Ne? Das ist gerade ganz, ganz unten. Da sind so viele Grundlagen zu legen. Fängt an mit Laufen. Ne? Wirklich, das Laufen. Ich bin vollkommen fasziniert, dass die Leute glauben, Laufen ist natürlich. Ne? Laufen ist offensichtlich nicht natürlich, weil sonst würden wir nicht solche variablen Laufstile sehen, wenn wir da Kinder haben. Von den Erwachsenen ganz zu schweigen, ne? Die man so, wenn man die mal im Stadtwald beobachtet, was da gejoggt wird. Aber das sind so Sachen, wo man anfangen muss. Und da ist in Deutschland, unsere Generation hatte ja noch Glück im Sportunterricht, ja. Aber Sportunterricht ist ja heutzutage in den Schulen eher die Ausnahme als die Regel. Da haben wir ganz große Defizite.
Ja? Ganz große Defizite. Ja, das ist alles richtig, aber wie du schon sagst, ne, wir sind ja da im Amateursport und im Ehrenamt. Man ist ja froh, dass es einer macht schon halt, ne?
Richtig.
Und, also ich habe auch Trainer ich habe ja schweren Herzens meine Trainerkarriere bei der zweiten Mannschaft der Jets eingestellt und habe dann komplett jetzt in den Jugendbereich U10 und U13 gewechselt. Ganz einfach, weil es da auch am meisten gebrannt hat. Auch mein Sohn spielt jetzt U13, aber ich habe den Entschluss unter anderem gefällt, weil es da am meisten brannte. Da hatten wir wirklich Probleme, Trainer hinzustellen. Und bei der U10 habe ich außer mir noch 3 Spielerväter. Oder eine Spielermutter und 2 Spielerväter, die selber nicht Football gespielt haben.
Ja.
Die machen das wett dadurch, dass sie halt Eltern sind. Das ist bei dieser U10-Klasse manchmal auch einfach wichtig, dass man die mal auffangen kann, wenn sie frustriert sind und so. Und dann musst du diesen Eltern dann auch Football beibringen, die Drills beibringen. Also ich habe da alle Hände voll zu tun und bin aber trotzdem sehr dankbar, dass ich diese 3 Eltern habe, die da mitmachen, weil ansonsten hätte ich da keinen.
Ja, ich weiß.
Und das ist das Problem, denke ich mal, auch in vielen Vereinen, ne? Die wollen natürlich, will da jeder einen guten Unterbau schaffen, aber da gibt es eben zu wenig Trainer, zu wenig Betreuer, von mir ist dann auch noch. Das ist dann schon schwierig. Wir sind im Moment immer sehr, sehr glücklich, wie wir aufgestellt sind, ne, Udo, mit unseren, was haben wir, 46 oder 48 Trainer. Das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze
Da sind
Menge, die
wir
mit
gut dran, ja.
Herzblut dabei sind. Und da sind wir einfach sehr glücklich und froh. Ne? Das muss man
Und auch
sagen.
wir versuchen intern zu schulen und den Trainern was beizubringen, die Drills zu vereinheitlichen. Wir haben da auch ja, Clips gedreht, Videos gedreht, oder so. Das ist der Jets-Standard. Das Land ist überall ins Land und nicht ins Land, der dahin geht, und ins Land, der
Genau
rein
das.
geht. Ins Land ist ins Land halt, und so weiter und so fort halt. Aber das ist eine Riesenaufgabe gewesen oder ist immer noch eine Riesenaufgabe, an der wir weiter auch arbeiten.
Ja, das muss man immer wiederholen, ne? Es kommen neue Trainer dazu, es kommen neue Spieler dazu, Sachen verändern sich und wir machen auch interne Weiterbildungen in Ergänzung zu den Weiterbildungen des Verbandes. Das Erste, was wir gemacht haben, als ich das da übernommen habe, ist erstmal mit allen Leuten, allen Trainern zu sprechen und auch klarzumachen, wir freuen uns, dass ihr euch gemeldet habt, Trainer zu sein. Das bedeutet aber auch eine gewisse Verpflichtung. Ja? Was natürlich nicht geht, dass man sich für irgendwas verpflichtet und dann nur ab und an auftaucht und sagt, ich mache es ja freiwillig. Also eine gewisse Stetigkeit muss drin sein, gerade im Kinder- und Jugendbereich, weil die fixieren ja einen sozusagen, ne, als so als Stern, ne, das ist so der Trainer und da höre ich drauf. Und wenn der nur ab und an da ist, führt das nur zu Unruhe. Also das haben wir dann auch direkt durchgeführt und durchgesetzt. Das haben auch, muss ich sagen, trotz allen Unkenrufen, ja, das kannst du nicht verlangen und so weiter. Doch der allergrößte Teil hat mitgezogen. Wir haben dann auch regelmäßige Zoom-Fortbildungen gehabt. Das ergab sich sowieso durch die Pandemie, ne? Aber so wie früher vielleicht bei einer internen Fortbildung zwei Trainer auftauchten, waren es jetzt 20. Ja? Und das, ne, es ist einfach so, dass die Leute dann auch irgendwann mitbekommen, dass es ja auch für alle besser ist. Ne? Wenn ich mich als Trainer auch weiterbilde, bin ich kompetenter, habe auch mehr Erfolgserlebnisse, ne, mit den Kindern.
Richtig. Ja, Dirk, aber kommen wir doch trotzdem noch mal zu dir und deiner Football-Karriere
Ja,
halt bei den
genau.
Crocodiles. Da gab es ja bestimmt viele Höhepunkte halt. Du hast gesagt, du hast Nationalmannschaft gespielt, das ist eine. Ich weiß nicht, warst du mit dabei, als die Crocodiles Deutscher Meister geworden sind? Ja?
Ja, also
Oder,
ich war
oder?
jetzt, ich bin in einigen Endspielen gewesen und die Crocodiles, als sie 2000 Meister wurden, war ich ja nur noch beobachtender Veteran.
Okay.
Ja, das habe ich leider nicht miterlebt, aber ich habe doch in zahlreichen Endspielen gestanden, wo wir dann ich sage es jetzt mal salopp, in Schönheit gestorben sind. Was man sagen muss, jedes Endspiel, in dem wir waren, war spannend. Ja, das sind ja einige Sekunden. Also das 91er Endspiel ist, glaube ich, 2 Sekunden vor Schluss entschieden worden mit einer fragwürdigen Schiedsrichterentscheidung, sage ich heute noch, dass die Berliner nochmal Ballbesitz kamen, um ein Field Goal zu kicken. Was auch weiter war, als der Kicker jemals wahrscheinlich in seiner Karriere vorgekickt hat. Da muss man auch mal das Glück haben. 93er Endspiele in München, zweifache Verlängerung. Zu dem Zeitpunkt das längste Spiel auf deutschem Boden. Ne? Also 264 Minuten Football. Ja? Muss man auch mal erstmal spielen. Ja, also ich habe hier die Zeitungsberichte noch liegen. So eine kleine Pressemappe von damals. Und ja, das waren schon Sachen. Ich habe Glück gehabt. Die 80er, wir waren ja Anfang der 80er Jahre. Anfang, Mitte 80er Jahre waren wir recht erfolgreich, wie ihr euch erinnert. Ne? Dann gab es so einen kleinen, ja, so eine kleine Delle. Die alte Generation trat ab. Die neue Generation war noch nicht so, sagen wir mal, erstligatauglich. Das heißt, so 88, 89 sind wir dann nicht in die Playoffs gekommen oder im Viertelfinale rausgekommen. Da gab es ja auch das denkwürdige Spiel. 88, glaube ich, war das, dass wir gegen euch verloren haben.
Ja,
Das
da war
war's.
ich
Ja,
schon,
ja.
da war ich
Ja,
dann auch schon mit auf
ja.
dem Platz, Dirk.
Genau.
Das haben wir
Das war
schon
aber auch
miterlebt.
euer Jahr, wo auch Düsseldorf geschlagen hat. Muss man
Ja,
auch mal
das stimmt,
erwähnen, ne? Ja.
ja.
Das war euer Jahr und es war eben nicht unser Jahr. Und dann ist es so gewesen, dass wir 1990 mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft überraschend ins Endspiel kamen. Ne? Das nennt man bei den Crocodiles heute immer noch die Cinderella Season. Keiner hatte uns auf dem Bildschirm. Und ich weiß heute noch, Eröffnungsspiel damals gegen Düsseldorf. Und mein alter, verstorbener, leider verstorbener Coach und Freund Walter Rohlfing war ja damals Head Coach bei Düsseldorf. Und ich weiß, dass er damals die Devise ausgegeben hat, dass man uns in den Boden stampfen sollte, ne? Hoch zweistellig, am besten dreistellig zu gewinnen. Und das Spiel ging 8 zu 0 für uns aus. Und das, damit fing diese Cinderella Season an. Ich weiß heute noch, dass ich nach Abpfiff einen der wenigen Veteranen, die es noch gab, anschaute, er mich anschaute und uns eine Stunde später nach der Dusche gefragt hat, hast du das gleiche gedacht wie ich? Meinte ich, glaube ja. 8:0 gegen Düsseldorf. Ja. Ja, ist ja kein Riesen. Wo spielt man in Deutschland mal 8:0? Aber gegen den damaligen ernannten Meisterschaftsfavoriten. Ja, das ging ja dann munter weiter. Ne? Dann war eine gute Saison. Dann haben wir das Rückspiel gegen Düsseldorf deutlich verloren. Und dann kam das denkwürdige Halbfinale in Düsseldorf, wo ich heute noch mit Freude dran denke, weil als unser Mannschaftsbus nach Düsseldorf zum Halbfinale losfuhr, war auf der A57 vor uns und hinter uns und neben uns Dutzende, ich hatte das Gefühl, Hunderte von Autos in Gelb-Grün. Ach, mit Fahnen, mit Schals und alles. Es waren in dem Stadion in Düsseldorf genauso viel Kölner wie Düsseldorfer. Und wir haben das Spiel damals, das Halbfinale, 24:0 gewonnen. Und keiner konnte es glauben. Und damit sind wir ins erste Endspiel gekommen. Und da sind wir ja damals, vielleicht erinnert ihr euch, in den 90er Jahren, waren die Crocodiles im Endspiel oder im Halbfinale. Ja, das war eine feste Bank. Wie gesagt, rekordmäßig viele Endspiele verloren. Nicht so hintereinander wie die Buffalo Bills in den 90er Jahren, hintereinander in den Super Bowl und alle vier verloren. Aber wir haben immer gute Spiele abgeliefert und ich habe damals sehr viel Spaß gehabt mit der Mannschaft, aber auch in der Liga.
Also ich hatte damals schon das Gefühl, dass, also ich bin groß oder ich bin beim Football angekommen mit meiner Rookie-Saison damals 88, da endete gerade diese Düsseldorfer Dynastie. Also da hatten nannten sie ja damals Serienmeister.
Ja.
Danach kamen dann eure Jahre.
Ja.
Das war ganz klar. Ich meine, ich kann mich erinnern, als diese Periode mit Michael Davis anfing, also was hatte man vorher in Deutschland noch nicht gesehen, der war eigentlich der erste deutsche Knaller-Import, sage ich mal. Der erste Import, der ein wirklicher Game-Changer war halt. Also, ja.
Und auch nur per Zufall. Der war ja mit der Kirschentruppe sozusagen hier unterwegs.
Ja. Ach aber nein. Das
wissen ja viele Leute gar nicht mehr.
Nee, die Geschichte kenne ich auch noch nicht.
Christian irgendwas.
Athlete. Christian Athlete. Ja. Ja, es gab da so eine christliche Truppe von Footballern, die durch Europa getourt sind. Und die haben dann 1989 auch gegen, oder was, 88? Nee, 89, glaube ich, gegen die Crocodiles gespielt. Im Südstadion, da war richtig was los. Haben uns natürlich auch fürchterlich vermöbelt, klar. Und damals war der Michael da noch Running Back. Und dann ist er dann, hat er sich entschieden, in Köln zu bleiben und noch ein Mannschaftskamerad von ihm damals, der David Tenney. Und dann sind die beiden, dann haben damals auch, David damals den Coaching-Posten übernommen, und hat einige Änderungen eingeführt. Also unser Training wurde schon weitaus professioneller. Ne? Also so wie es in Amerika ablief, lief es dann plötzlich bei uns im Training an. Es war doch ein enormer Fortschritt. Ja, und dann ist dann irgendwann Michael Davis von Running Back auf Quarterback gewechselt und der Rest ist Geschichte. Ne? Jedes Jahr Halbfinale oder Endspiel. Ja. Und das war schon was. Ne?
Ich meine, das ist ja heute noch schwer zu verteidigen, wenn du einen Quarterback hast, der einen Arm hat und der auch noch selber so laufen kann. Damals war das eine unlösbare Aufgabe für eine Defense halt. Also,
ja. Da hast du ja gesehen bei der U10, als ihr hier bei uns wart.
Ja!
Ja, ja, da gab es so einen. Ne? Ja, ja.
Ja. Ist noch nicht ganz so dunkel wie der Michael, aber doch,
ich hab mich daran. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir von deinem Sohn noch einiges hören werden in Zukunft. Ja. Der hat mich jetzt auch sehr beeindruckt.
Du hast zwei Söhne, Dirk, ne? Und ja. beide spielen noch?
Ja, ja, beide spielen. Der Große ist 16, ja, der spielt auch sein Linebacker. Ja, der ist auch unglaublich athletisch. Also ich bin immer neidisch. Die müssen das von der Mutter haben. Ne? Irgendwo.
Ja, von wem sonst? Ne?
Ja, natürlich. Die sehen erstens gut aus.
Von der Mutter. Ist sehr, sehr unfassbar eigentlich.
Ja, ja, ja. Ich wundere mich auch immer wieder. Ich bin immer wieder fasziniert. Meiner ist auch ein unglaublich athletischer Spieler. Hatte letztes Jahr, war ja Pandemie, das Jahr davor hat er ein bisschen Pech, hat eine Fußverletzung gehabt, hat eine halbe Saison verloren. Aber der ist, da bin ich auch sehr, sehr zuversichtlich auf seine Trainer, dass der auch relativ ähnlich einschlagen wird wie der Kleine in der Offense, in der Defense. Und ja, der Kleine ist jetzt Starting Quarterback in der U13, obwohl er immer noch 10 ist. Ja,
Wahnsinn. Ich kann mich an eine sehr süße Szene erinnern, die beim gemeinschaftlichen Aufwärmen einen Drill hattet, wo die Spieler Kopf an Kopf liegen und dann steht man auf und der Hintere jagt den Vorderen halt.
Ja.
So, und da lagen tatsächlich dein Sohn und mein Sohn hintereinander. Dein Sohn vorne, der rannte also weg und mein Sohn sollte der rennen. Ja, der Drill geht los, pfiff, patsch auf. Ne? Als mein Sohn auf den Beinen war, war dein Sohn schon auf der anderen Seite vom Platz bei dem Ziel halt. Und mein Sohn so ganz bewundernd zu deinem Sohn, boah, bist du schnell.
Aber die Kids, ja, das Schöne ist ja, was mich besonders stolz macht bei den Jungs, ist, dass sie gewisse Werte haben. Sie sind sicherlich hervorragende Footballer, aber was mich am meisten freut, ist, dass sie gewisse Werte verinnerlicht haben, die mir beim Football immer wichtig waren. Kameradschaft, sich auch um die Schwächeren zu kümmern. Also mir ist gerade da so eine Szene auch im Kopf geblieben aus der letzten Saison. Wir hatten ja Gott sei Dank mit der U10 ein paar Spiele. Da hatten wir da auch ein Trainingsspiel gegen die Dorsten Reapers. Und da war ein Kind, was nicht mehr so gut konnte. Und die beiden Mannschaften liefen zum Warm-up um den Platz rum und ein Kind von den Reapers blieb zurück. Und der Kleine, der dann vorne weg lief, als Quarterback, lief dann die ganze Schlange zurück zu dem Kind hin und hat das geschoben und untergehakt und alles. Ohne, dass einer was gesagt hat. Und das hat mir gezeigt, dass gewisse Werte angekommen sind. Weißt du, wenn sie erfolgreich sind im Football, freue ich mich für sie. Aber was mir als Vater wichtig ist, dass sie gewisse Werte lernen. Und ich habe versucht, meinen Jungs immer beizubringen, die Stärkeren kümmern sich um die Schwächeren. Ja. Ne? Ist so. Und im Football war es ja auch immer so, wir haben immer alle zusammengehalten. Ne? Wir haben ja auch viele Fights untereinander ausgefochten. Aber hier, Butch, du und ich, als wir bei der Nationalmannschaft waren, dann war das eine Mannschaft. Ja, da ja, waren die Fights auf dem Platz vergessen und man hatte trotzdem genossen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, einige Leute, mit denen ich mir die härtesten Duelle in meiner Karriere geleistet habe, sind die Leute, die mit denen ich heute noch Kontakt habe und sehr, sehr freundlich in Kontakt habe.
Ja, genau. Ja, dann können wir direkt mal zu dem Block übergehen, dem Block des Jahrhunderts. Und zwar war das, liebe Zuhörer, die Situation, wo ich den Dirk so richtig kennengelernt habe. Halt bei einem Spiel, es war in Bonn im Gronau Stadion und ich war Strong Safety zu der Zeit und angesagt war, sie hatten irgendwie so einen Blitz, dann auch noch durch die Linie. Keiner weiß warum, aber das war eben so. Und ja, es sah zunächst ganz gut aus. Ne? Also da öffnete sich die Linie und der Guard ging nach außen oder nach innen, ich weiß es gar nicht mehr, und Tackle blockte außen, der Center blockte innen. Und da dachte ich, okay, da passe ich durch. Und ja, musste eben volles Karacho da durch. So ein bisschen verhalten wie heute, das kannte man früher nicht. Ich hatte also dann richtig Geschwindigkeit drauf und dachte, hahaha, da bist du dann mal direkt durch. Ja, du willst weiter erzählen.
Ja, ich habe mich ja die ganze Zeit aus dem Augenwinkel beobachtet. Das heißt, ich habe mich extra zur Seite gedreht, dass du dachtest, ich sehe dich nicht. Na, und als du dann mit Fullspeed mitten im Loch warst, habe ich mich umgedreht.
Ja, genau. Und nicht nur das, sondern du hast mich, glaube ich, so richtig schön am tiefen Oberschenkel erwischt, sodass ich dann einen ganzen Quadratmeter Rasenerde am Helm nachher hängen hatte. Und wir haben uns alle angeguckt. Es tat ein bisschen weh, aber das war...
Hast du einen schönen 360 gemacht, wie man heute sagt.
Du hast eine schöne Flugbahn gehabt. Also was man zugestehen muss, ich habe lange niemanden so schön fliegen sehen.
Das sah
wirklich professionell aus. Also wenn du Stuntman gewesen wärst, hätten sie dich für jeden Film genommen.
Ja, es war schön. Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich dachte, hey, geil. Das war ja jetzt geil. Ja, und seitdem kennen wir uns eigentlich so.
Ne? Ja. Ja, aber das ist das irgendwas, was damals ausgemacht hat. Ne? Man hat wirklich harte Spiele gehabt, sich auch nichts geschenkt und ich weiß, der Sport ist unglaublich athletisch geworden. Ne? Aber eine gewisse Härte war, sagen wir so, ich glaube, in manchen Aspekten war es damals härter, weil wir eben gewisse Sachen machen mussten, Anführungsstrichen durften, die ich heutzutage vom Platz bringe. Ne? Also wenn du so blockst oder tackles, wie wir früher das gemacht haben, weil es damals so die Regel war, würdest du heute nach einem Spiel vom Platz gestellt werden. Gibt gute Gründe dafür. Ne? Also was hätte aus mir werden können, wenn ich nicht so viel auf den Kopf bekommen hätte. Ne? Aber es führt aber auch dazu, dass wir dadurch auch bestimmte Erlebnisse hatten, die einfach auch cool waren. Und ich weiß noch, wie du damals bei der Nationalmannschaft dann auf mich zukamst und mir das auch gesagt hast. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist auch immer ein Zeichen von Größe und von Charakter. Ja? Wenn man sagen kann, hör mal, du hast mich ganz schön weggeschrubbt da. Ja? Weil das zeigt, dass man auch in sich ruht und weiß, hey, win some, lose some. So ist eben beim Football. Und unter Kerlen muss man auch mal zugeben können, dass es mal geknallt hat. Und deswegen,
das
fand ich sehr, sehr gut. Und seitdem kennen wir uns.
Genau, richtig. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar hast du gerade über Werte und über Charakter und so weiter. Du hast viele Leute kennengelernt, viele Spieler kennengelernt. Hat das mit ganz vielen Menschen zu tun dahingehend. Wir haben gerade über Michael Davis zum Beispiel gesprochen, der für mich eigentlich der größte Sportlerspieler, was das Spielerische angeht, ist immer noch, den ich kennengelernt habe. Gibt es da einen, den du erwähnen möchtest, jetzt auch nicht unbedingt vom Spielerischen, aber der was ganz besonders geleistet hat, der dich ganz besonders geprägt hat, oder auch ein Trainer vielleicht? Gibt es da jemanden, wo du sagst, hey,
ja, von den Trainern war das so.
Ja, viele.
Ja, also von den Trainern würde ich sagen, waren das sicherlich die zwei Trainer, und es gibt drei Trainer. Ich sag's mal so. Der Trainer, der mich persönlich im Verein am meisten geprägt hat, ist der Tidi Knox gewesen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, Tidi Knox war damals Coach auch bei Hanau, kam dann 84 und 87 nach Köln. Das war ein ganz harter Hund. Ne? Amerikaner, Soldat, das war noch diese ganz alte Schule. Ne? Da wurde so lange Oklahoma gemacht, bis die Zähne kriegten. aber der hat uns wirklich abgehärtet. Ne? Und ich glaube, ich habe ihm auch sicherlich zu verdanken, dass ich in die Nationalmannschaft gekommen bin, ne? Weil er hat mich ganz besonders immer rangenommen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil er glaubte, weil ich lesen und schreiben kann, war ich arrogant und wollte mir zeigen, dass es auch anders geht. Dann der Trainer Nummer zwei, der Walter Rohlfing. Den Walter habe ich immer sehr geschätzt. Was ja für einige Leute nicht wissen, ich habe ja meine Einladung zur Nationalmannschaft, meine erste Einladung zur Nationalmannschaft 87 von Walter in der Crocodiles-Kabine bekommen, nachdem wir in Köln-Düsseldorf geschlagen hatten und relativ viel über mich lief. Und dann tauchte Walter Rohlfing in der Crocodiles-Kabine auf und ich war zu dem Zeitpunkt immer noch relativ jung, also da um mich herum standen dann Jungs, die waren noch weitaus gestanden als ich. Und der Walter kam in die Kabine und überreichte mir meine Nominierung zur Nationalmannschaft. Das war schon für mich was Besonderes, diese Situation. Und dann Trainer Nummer drei, mit dem ich auch sehr gerne zusammengearbeitet habe, den ich auch immer sehr geschätzt habe, ist der Klaus Brüggemann. Der Klaus Brüggemann hat ja mit mir zusammen gespielt. Und als dann 1990 David Tenney erst Coach war und dann gab es ein paar Verwerfungen, gab es ja eine Diskussion, wer sollte das machen. Und ich gehörte zu den Leuten auch, die sich für den Klaus ausgesprochen haben. Und der Klaus hat über viele Jahre hervorragende Arbeit geleistet. Ja, also ein Eigengewächs, ein deutscher Headcoach, der dich jedes Jahr ins Endspiel oder Halbfinale bringt, unabhängig davon, ob man es gewinnt oder nicht. Ja, ich muss mal eins sagen, wenn du ein Endspiel wie in München verlierst nach zweifacher Verlängerung, ja, oder 3 Sekunden Verschluss durch ein Field Goal, das kann man jetzt nicht dran festmachen, weil es ein deutscher Coach war. Ne? Es waren einfach auch, vielleicht nicht hätte es sein sollen, aber jemand, der eine Mannschaft über 6, 7 Jahre, die er ja die gecoacht hat, immer ins Halbfinale und Endspiel bringt, da muss man Respekt vor haben. Ne? Also Klaus war auch ein ganz, ganz ruhiger und ich muss sagen, ich habe den immer sehr geschätzt. Mhm.
Reden wir mal über das Crocodiles-Gefüge 2021. Da sieht es ja ganz gut aus, ne? Würde ich sagen. Also,
gut gesagt, Herr Lebenegger.
Ja, doch, auf jeden Fall. 3 Spiele mit zum Teil wahnsinnigen Zahlen. Also ihr habt dann die drei Zugänge oder ja, Chris Strong ist ja nicht wirklich ein Zugang. War der schon bei euch? Oder
nee, der war 2019 bei Düsseldorf.
In Düsseldorf,
ja. Okay. Mhm. Ja, aber in der Defense, der Emory Polly war 2019 schon bei uns. Ja.
Okay.
Ja, wir haben, ich sag's mal so, insofern was Glück gehabt. Ihr wisst ja, dass wir einiges an Abgängen hatten durch diese Kölner Konkurrenz, ne, durch die ELF, haben sich ja viele Spieler, doch wirklich viele Spieler, also fast 14, ich glaube 14 Spieler, nicht alle starten, 14 Spieler aus dem Kader, entschlossen, dass die ELF für sie bessere Perspektiven bietet. Darüber kann man diskutieren, aber es ist so. Und wir mussten dann relativ kurzfristig einen neuen Kader bauen. Jetzt kommen ja verschiedene Faktoren hinzu. Ne? Wir sind alle in der Pandemie gewesen und jeder von uns weiß, es ist keine einfache Zeit. Jetzt verlierst du viele Spiele, die Jahre bei dir waren. Punkt 1. Punkt 2, wir haben mit der Stadt Köln, obwohl wir ein Traditionsverein sind, nicht unbedingt das beste Verhältnis. Sagen wir es mal so, mit dem Sportamt. Das Sportamt in Köln, das hat so seine gewissen, ich sag's mal, Eigenheiten. Offensichtlich werden da Entscheidungen getroffen, die man als rationaler Mensch nicht ganz nachvollziehen kann. Auf jeden Fall, die Entscheidung dort entspricht nicht dem Regelwerk. Wir als Traditionsverein mit Riesenjugendarbeit müssen mehr oder minder auf dem Acker trainieren. Und wenn man sich die sogenannte Großsportanlage Bocklemünd mal anguckt, ihr habt ja vielleicht diese Express-Story da auch gesehen, die Fotos, dann denkt man, das ist Russland nach dem Fall der Sowjetunion. So sieht es da aus. Und wir als Traditionsverein. Während dann ein Drittligist in unserem alten Stadion auf Kunstrasen mit Footballmarkierungen trainieren kann. Und dann taucht eine neue Konkurrenz auf, eine GmbH, also noch nicht mal ein Verein, keine Jugendarbeit. Und durch ein interessantes Konstrukt genehmigt mal die Stadt Köln denen direkt das Training da, obwohl man uns das seit Jahren zugesagt hat. Aber das ist so. Es ist so, wie es ist. Kann man nichts dran ändern. Das heißt, wir hatten dann als der neue Vorstand und ich eben auch als Sportdirektor einen optimalen Start. Ne? Pandemie, ELF, Stadt Köln. Ja, so. Wir haben uns da durchgebissen und uns ist es gelungen, eine Mannschaft zusammenzustellen, auch mit finanziell begrenzten Mitteln, wovon ich sagen würde, die Spieler sind gewiss nicht schlechter als die Spieler, die uns verlassen haben, aber vielleicht passen die auch besser zu. Ihr wisst ja selber, nicht nur der individuelle Spieler oder seine Qualität macht den Ausschlag, sondern wie die Leute am besten zusammenpassen. Und manchmal ist es so, dass wenn eine Gruppe von Leuten dich verlässt, eine Gruppe von Spielern, ist das vielleicht so wie eine Katharsis, wie eine Reinigung. Ne? Mhm. Es hat noch nicht so richtig funktioniert. Die waren zwar sicherlich individuell gut, aber es war immer ein bisschen Sand im Getriebe. Und es ist uns gelungen, durch auch Rekrutierung, auch in Benelux und in anderen Bereichen, auch aus der zweiten Mannschaft.
Und in Troisdorf.
Ja, eine gute Truppe zusammenzustellen, die gut zusammenpassen. Ja, und vor 8 Wochen hat uns keiner was zugetraut. Ne? Und ich glaube, wir haben dann eine Scrimmage gehabt in Düsseldorf, ne? Wo die Mannschaft schon einiges gezeigt hat. Wobei ich auch nochmal unsere Freunde in Düsseldorf loben möchte. Ich möchte auch mal darauf hinweisen, dass das Verhältnis zwischen Köln und Düsseldorf, zwischen den Vereinen, auch den Vorständen, nicht nur zu vergleichen ist mit den Jahren vorher. Wir arbeiten freundschaftlich zusammen, wir ziehen an einem Strang, wir sind alle Rheinländer. Und ich sage euch ganz ehrlich, in meiner Wahrnehmung, Düsseldorf gehört in die erste Liga. Ich will ja auch gewisse Attraktionen, Spiele verkaufen. Köln gegen Düsseldorf, damit kann ich ein Stadion.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Fakt.
Ist so.
Düsseldorf, ja. Düsseldorf ist ein Name. Halt, ja. Ein großer Name. Mal gucken, wie ich es
schaffe.
Aber Dirk, ich möchte da gerade einhaken, halt, wo wir bei der ELF sind. Halt, oder der Name ELF ist gefallen.
Ja.
Ist die ELF... Ich meine, gut, ihr seid ja wirklich extrem betroffen halt. Ich habe unter anderem auch gehört, der Jan hat ja jetzt sein Amt da, lässt er ruhen halt, wegen diesen Differenzen halt. Führt es tatsächlich aus deiner Sicht zu einer Wettbewerbsverzerrung mit der ELF? Also, wenn man die Ergebnisse anschaut?
Ja, ihr habt ja mitbekommen, dass bestimmte Mannschaften komplett aufgelöst wurden. Ne? Also, dass jetzt Stuttgart oder andere Mannschaften so oder Frankfurt so unter die Räder kommen, naja, wenn die gesamte Mannschaft und der Trainerstab jetzt in die ELF wechselt, ist das kein Wunder. Ja, wir haben insofern noch Glück, aber 14 Spieler ist nicht wenig. Ja, aber wir haben trotzdem den Kern halten können und gut ergänzt. Hätten wir aber auch nicht so durchgegriffen und uns so in die Bresche geschmissen, dann wäre es vielleicht auch noch anders ausgegangen. Ja? Also wir haben viele Fights gehabt. Ich sage auch ganz offen, das weiß auch jeder, der mich beim Verband kennt, wir hätten uns auch mehr Unterstützung da gewünscht. Ne? Es hieß dann immer, der Kampf muss vor Ort geführt werden. Ist uns sicherlich allen klar. Aber ein bisschen mehr Unterstützung hätten wir schon uns gewünscht. Wir haben es jetzt dann mehr oder minder alleine gestemmt. Aber auch deshalb, weil wir eine Gruppe von Leuten jetzt im Vorstand haben, wie ich ja eben erwähnt habe, die kommen alle aus wirklich Großkonzernen, Weltfirmen, sitzen da in Vorständen. Und das sind Leute, die lassen sich nicht so leicht ins Bockloch jagen. Die kennen auch viele Leute. Und haben dadurch natürlich auch Zugriff auf bestimmte Ressourcen. Und das hat uns jetzt letztendlich gerettet. Wie es in Zukunft weitergeht, werden wir sehen. Also wir erwarten jetzt...
Das wäre meine nächste Frage gewesen halt. Wie stellt man es jetzt? Ich meine, also ich... Es war das Startwochenende der EFL. Ich fand es vernünftig. Also ganz im Ernst. Das Produkt ist gut präsentiert worden. Ich habe reingeschaut. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die GFL-Streams alle scheiße sind. Nein, ist es nicht. Aber das ist auf jeden Fall professionell, was die ELF da im Fernsehen darbietet. Halt.
Ja.
Die Qualität ist nicht besser als die GFL, aber auch nicht schlechter. Das war so mein erster Eindruck. Aber das Produkt kommt einfach gut an im Fernsehen. Das muss man sagen. Ist gut präsentiert, professionell präsentiert. Ich glaube, wenn da keine großen Fehler gemacht werden, können die sich etablieren halt.
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie viele Zuschauer die letztendlich mittelfristig gewinnen. Also ich sage, ich stimme dir zu. Es ist sehr gut präsentiert. Ja. Wir wissen aber auch alle, dass Football eigentlich der ideale Fernsehsport ist. Der Sport ist teilweise zu schnell und zu spektakulär, um live alles zu sehen. Wie oft sind spektakuläre Szenen erst richtig zu genießen in Zeitlupe aus 3-4 Kamerawinkeln?
Ja, ne? Richtig.
Und, ne? Und das sieht dann auch schon bei Mannschaften auf GFL-Niveau schon richtig gut aus. Punkt 1. Ja, also da haben die natürlich durch den Sender, ne, RAN Sport von ProSieben, da haben die natürlich einen ganz anderen Background. Das ist richtig. Das spielerische Niveau würde ich jetzt einschätzen im Moment, was ich sehe, so mittlere GFL. Also ja. Ich glaube nicht, dass da einer von denen sich, sagen wir jetzt, direkt gegen jemanden wie Braunschweig oder Schwäbisch Hall durchsetzen würde. Das glaube ich nicht. Ja.
Ja,
was ich glaube ist, die Grundidee ist ja nicht falsch. Ja, wir müssen den Football populärer machen. Ja. Wir dümpeln schon seit 40 Jahren, ne? Also gut vor uns her, und haben so sukzessiv uns nach vorne gearbeitet. Aber schauen wir uns doch mal die Situation an. Es gucken mittlerweile, als wir gespielt haben, gehen wir nochmal ganz zurück. Als ich in den 80er Jahren meine ersten Schritte auf den Platz im Südstadion gemacht habe, da hatten die Kochel, da hatte ich 5, 6, 7, 8.000 Zuschauer.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, genau das, diese Zeit.
Ja.
Genau das, dieses Programm.
Ja? Ich hatte noch ein Programm gefunden.
Da war das ein Event. Im Stadion, ihr kennt ja selber die Location da, da ist der Volkskraft in der Nähe, da sind die Ausgegegenen da. Das war ein Event. Da kamen nicht alle diese Zuschauer hin wegen dem Football, da kamen viele wegen dem Spektakel. Aber es war ein Event. Gleichzeitig fand aber Football sonst kaum statt. Ihr wisst selber, wir waren damals alle happy, wenn es damals mal eine VHS-Kassette aus Amerika gab, mit dem Spiel vom College oder von Profis. Die jüngere Generation weiß ja gar nicht mehr, was eine VHS-Kassette ist, aber ne? Sowas. Jetzt haben wir ganz andere Rahmenbedingungen. Wir haben jetzt eine NFL, die hier sehr präsent ist im Fernsehen, wo Millionen Zuschauer am Wochenende gucken. Mittlerweile sehen wir am Samstag übertragen die College. Man kann mittlerweile NFL Game Pass haben, ne? Das ist alles heutzutage alles noch.
Ich muss da mal gerade einen Fun Fact einwerfen, das wohl auch nicht. Das American Football der zweitmeistgesehenste Live-Mannschaftssport inzwischen ist in Deutschland.
Ja, schau mal an.
Vor uns ist nur noch Fußball.
Ja.
Bei Live-Übertragung von Mannschaftssportarten. Wenn man genau darüber nachdenkt, denke ich, okay, stimmt. Dann war die Entscheidung, dann fällt das auch einfach nachzuvollziehen, weshalb so ProSieben Max dazu kommt, bei sowas absolut einzusteigen.
Ja. Ja. Andererseits, wo du das sagst, Udo, ist ein bisschen auch ein Armutszeugnis für uns als Gesellschaft von der sportlichen Seite her. Warum? Ihr wisst doch alle noch, wie viele Olympiamedaillen wir früher, wenn ich sage wir, ne, Bundesrepublik gewonnen hat und wenn die DDR dazu waren, waren wir weit vor allen anderen Nationen. Ne? Und wir waren auch in der Leichtathletik früher mal ganz gut. Ihr könnt euch daran erinnern, 18 Jahre gab es immer das große ASV-Sportfest. Da kam
Wie gesagt, Live-Übertragung, Mannschaftssportart. Ne?
Also, ja, aber trotzdem, es findet ja kaum etwas in Deutschland anderes statt. Wenn ihr euch umguckt, sagt man Kölner Stadtanzeiger auf. Die ersten vier Seiten im Sportteil sind Fußball. Da geht es runter bis in die vierte Liga. Und dann kommen die anderen Sportarten. Also es ist so eine Art Monokultur in Deutschland entstanden. Und da sind die natürlich geschicktermaßen in diese Nische reingegangen, Gott sei Dank, mit NFL-Randsport da. Und dadurch ziehen die Leute, die sagen, weißt du was, ich habe jetzt keine Lust, jeden Tag von vorne bis hinten Fußball zu sehen, und gucken das auch. Und deswegen sind jetzt die Rahmenbedingungen ja perfekt. Also das hatten wir damals nicht. Nur andererseits hatten wir damals höhere Zuschauerzahlen. Das heißt, wenn wir das jetzt in Zukunft kombinieren können, das heißt höhere Zuschauerzahlen in den Stadien, ne, was das auch ein bisschen das Spektakel und die Attraktivität angeht, mit einer Darstellung im Fernsehen, ist das ideal. Wo wird es darauf hinauslaufen? Ich weiß es nicht. Sollte die ELF überleben und das Konzept überleben, wird es gegebenenfalls mal auf etwas hinauslaufen, was wir aus dem Profifootball kennen, aus den 60er Jahren. Ne, viele Leute wissen ja gar nicht, warum gibt es die NFC und die AFC-Gruppe in der NFL. Das waren mal zwei getrennte Ligen. Das war mal die American Football League und die National Football League. Und irgendwann hat man die zusammengebracht. So, wer weiß, ob, wenn, wie gesagt, Produkt 1 überlebt, ob das andere, etabliertere Produkt nicht sagt, mit den attraktiven
Teams sollte man vielleicht zusammengehen. Ich glaube tatsächlich, dass die interessante Überlegung ist, wer wen mehr braucht. Also, wie bereits auch schon mehrmals sagt, ist natürlich, die EFL macht selber keine Jugendarbeit. Sie brauchen Footballspieler. Die können sie jetzt eigentlich nur aus der GFL oder dem Unterbau der GFL, wo auch immer, rekrutieren halt. Ja, das heißt, eigentlich braucht im Moment die EFL auf jeden Fall.
Ja.
Warum soll nicht die GFL aber auch von dem professionellen Marketing profitieren?
Also, genau. Ja, das denke ja, ich.
Ich, sag, wenn ich ganz ehrlich ich. Sage, ich bin jetzt seit 35 Jahren oder jetzt muss ich mal wieder anfangen zu rechnen, nicht ganz 35, aber über 30 Jahren beim Football. Da hat sich von diesem, das Produkt Football ist seitdem nicht entwickelt worden.
Ja.
Da hat sich nicht viel getan. Im Gegenteil, du hast völlig recht. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich in Bonn teilweise auf 1500 Zuschauer gespielt habe und mehr. Ja, und das ist eher weniger geworden. Da hat sich bis heute nicht viel getan. Ich denke ja auch mal, wenn man mit der GFL, und damit meine ich jetzt nicht die Colorado als Verein, sondern den Verband, weshalb hat so ein Izumi nicht mit der GFL gesprochen oder hat er und das passte nicht?
Weiß man nicht. Ja, die Sache ist doch folgendes. Jeder hat da so seine eigene Agenda. Letztendlich müssen wir sehen, dass der Sport nicht auf der Strecke bleibt.
Richtig.
Tatsache ist, die ELF kann ohne den Unterbau der GFL, das heißt Unterbau, die GFL ist momentan mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser. Also ich würde momentan auf kein ELF-Team wetten, wenn es darum geht, wenn die mit der GFL in einer Liga wären, dass die damit Meister werden. Aber das ist was anderes. Die Darstellung der ELF ist sicherlich durch den Fernsehsender dahinter erstklassig. Wir brauchen aber auch in Deutschland vernünftige Strukturen, um dann eben diese Pipeline zu generieren. Wir müssen aber auch realistisch sein, ne? Also den Jungs Wege aufzeigen. Aus unserem Jugendprogramm U19 gehen jedes Jahr mehrere Jungs mit Vollstipendien aufs College. Jetzt haben wir wieder drei, wahrscheinlich sogar vier Jungs aus der U19, die aufs College gehen. Also wir machen schon keine schlechte Jugendarbeit in Deutschland, ne? Viele Highschools schaffen das nie, vier Spieler aufs College zu bringen. Was aber jetzt das Problem ist, wenn man hat, auch die ELF muss man mit einem gewissen Realismus betrachten. Das heißt, mich stört das ein bisschen momentan, dass da Jungs versprochen wird, euer Game-Tape wird in der NFL angeguckt und ihr werdet alle Profis. Und dann sieht man Verträge von 100, 200 Euro im Monat. Also auch da wird viel Show betrieben. Letztendlich finde ich, was immer den Football in Deutschland weiterbringt, bin ich dabei. Richtig. Ich habe auch keine Berührungsängste mit der ELF. Ich habe eher Probleme damit, wenn man, ich sag's mal, unfair spielt. Ja, ich weiß aber auch, dass bei uns im Verband und in der GFL einiges im Argen liegt. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte und irgendwo werden wir uns finden müssen. Deswegen, wenn ich jetzt Visionen hätte, ne, und vielleicht erinnert ihr euch, Winston Churchill hat gesagt, wenn du Visionen hast, solltest du zum Arzt gehen. Also gucke ich ab und an in den Spiegel und frage meinen eigenen Arzt. Aber Tatsache ist, vielleicht läuft es darauf hinaus. Wir bauen die Liga, irgendwann gibt es ein Merger und wir sind alle stark im Fernsehen vertreten. Wir haben ein System, wo wir Jungs regelmäßig aufs College schicken, in die europäische Liga, von da aus entweder via College oder europäische Liga in die NFL und alle sind zufrieden. Ja? Letztendlich geht es mir darum, dass die Jungs...
Also ich spreche jetzt mal aus der Sicht des kleinen Drittligisten bei den Trostorf Jets halt. Wir hatten immer damit zu kämpfen, dass die Spieler bei uns, die wirklich gut waren, sich dann zu höheren Berufen, dass sie zum Beispiel zu Cologne Crocodiles gewechselt sind halt. Ne? Damit muss man, glaube ich, auch einfach leben halt.
Ja.
Genauso wie ihr jetzt leben müsst, dass ein paar Jungs sagen, nee, ich will lieber im Fernsehen sein bei der
EFL. Ja, ist so.
Ne? Letztendlich, alles, was den Football in Deutschland professioneller und populärer macht, hilft uns. Ne?
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, das Einzige, was über die EFL entscheidet, ist die Einschaltquote, die wir im nächsten Jahr beim Fernsehen sehen halt. Wenn die erfolgreich genug ist, dann wird die, denke ich mal, auch überleben halt, wenn sie keinen
großen... Genau, darauf wird es hinauslaufen, ja. Aber letztendlich ist ja auch so, mir geht's, wir müssen alle damit leben, dass wir Spieler verlieren und Spieler gewinnen, ja. Jeder Highschool- und College-Coach fängt jedes Jahr neu an, ja. Guckt euch ein College-Spiel an und dann heißt es, es ist eine Senior-Offense-Line, vier Leute sind Senior, das heißt, der Head-Coach muss im Jahr drauf von fünf Jungs vier Positionen ersetzen. Sicherlich kommt da Gutes nach, aber das ist eben der Wandel. Ne? Dieses langfristige Aufbauen, das kannst du nur in der Profiliga. Und deshalb ist es eben so. Und damit werden wir auch leben. Und wir haben ja zumindest bei den Crocodiles, was unsere GFL-Mannschaft angeht, gezeigt, wir verlieren Leute, wir gewinnen Leute und wir sind dadurch nicht schlechter, als wir sonst sind. Und vielleicht, wer weiß, wo es hinführt. Ne? Also Genau. Es gibt in New York zwei Football-Teams. Es gibt in Los Angeles zwei Football-Teams. Köln ist ja so ähnlich wie New York und Los Angeles, wie ihr wisst. Ne?
Genau. Ja.
Von Troisdorf betrachtet. Ne? Wer weiß, ob es hier mal zwei Teams gibt, die auch im Fernsehen spielen.
Ja, das interessiert mich tatsächlich noch, Dirk. Erzähl doch was zu Nick, wenn du das darfst. Halt. Hat die EFL denn bei euch angefragt, bei den Crocodiles?
Die ELF hatte bei uns im Dezember angefragt, aber es war nur ein relativ kurzes Gespräch. Und das, was man uns damals gesagt hat, also war für uns nicht nachvollziehbar.
Okay.
Sage ich ganz ehrlich. Also die Zahlen, die uns genannt wurden, die Möglichkeiten, die uns genannt wurden, wir sind, wie gesagt, alle nicht auf den Kopf gefallen und wir können alle rechnen. Das gehört zu unserem täglichen Leben. Das, was da so kolportiert wurde, passte nicht. Ja, und gerade im Rahmen einer Pandemie. Offensichtlich haben sie dann ein paar Geldgeber noch gefunden. Wird sich am Ende der Saison zeigen, wenn abgerechnet, ne, wird. Ne? Abgerechnet ja. Wird zum Schluss. Flüge, Hotels, Busse, sonst was müssen bezahlt werden. Das werden wir dann sehen.
Ne? Ja. Ja, es bleibt spannend auf jeden Fall. Ne? Und ich nach wie vor bin ich der Meinung, wird wahrscheinlich ein ganz, ganz gutes Paketchen werden, was sich da entwickelt. Wo der Weg hinführt, werden wir sehen. Aber wenn es denn einigermaßen gut läuft, auch vielleicht in der Zusammenarbeit mit anderen Konstrukten, dann werden wir davon profitieren, weil da kommen dann noch mehr Jungs mit 15, 16 und wollen spielen. Und dann, denke ich mal, kommt das uns zugute. Das ist ja meine Meinung, ja, die für mich zählt. Ne? Weil es war alles andere Spekulation.
Und, ja, ja. Bin ich ganz bei dir. Mir geht es darum, ich möchte in die Situation kommen, dass du irgendwo hinkommst auf ein Trainingsfeld hier bei uns, wie in Köln zur Jahnwiese, auch wenn wir jetzt gerade in der Großsportanlage Mockgewünscht sind. Aber Tatsache ist, du kommst auf die Jahnwiese und du siehst nun mal nicht auf jedem Feld nur Fußball, sondern hast auch vielleicht die Hälfte der Felder mit Kids, die Football spielen. Das ist das, was ich gerne sehen würde. Ne? Ja. Und da, wenn es uns dahin bringt, bin ich dafür zu haben. Ne? Es ist nur wichtig, dass alle Leute auf Augenhöhe sprechen und auch eine gewisse Fairness im Umgang miteinander herrscht.
Ja, das ist ganz wichtig.
So sieht es aus halt. Butch, ja, die heiße Treppe naht.
Die heiße Treppe naht. Dirk, du kennst die heiße Treppe?
Oh, die heiße Treppe.
Ja, das war, glaube ich, in Sendung Nummer 2 oder 3, da haben wir das erklärt. Okay. Wir nennen das immer so, wenn es aufs Ende der Sendung zugeht. Und zwar war der Udo ja mal Azubi bei mir, als ich von der Fleischermeisterschule zurückkam und in der Bonner Innenstadt dann wieder einkehrte, war der Udo der Lehrjunge. Ja, und da gab es eben zweigeschossig, ganz klein, in der Sternstraße, in der kleinen Einkaufsstraße, dann eine Treppe, die zum unteren Geschoss führte, wo gearbeitet wurde. Und wenn wir dann gesäubert haben, haben wir dann einen Eimer heißes Wasser mit Spüli, Schrubben darunter. Ja. Ne? Und damit da keiner sich verletzt, das war eine freistehende Treppe, mehr oder weniger, dann haben wir von oben gerufen, Vorsicht, heiße Treppe. Das ist dann, jetzt geht's aufs Ende zu, jetzt wird sauber gemacht, jetzt sind wir durch. Deswegen im Podcast dann auch die heiße Treppe. Ja, Udo, wie sind wir da durch? Wir haben fast eine Stunde gequatscht. Dirk war sehr unterhaltsam. Nächste Woche, Udo, weißt du, wer dran ist?
Nee, du?
Du kriegst wieder nichts auf die Reihe, ne? Ja, nee, wir müssen ja hier und da nochmal wieder wechseln. Nächste Woche haben wir den Sebastian zu Gast. Den
Sebastian Honen.
Genau.
Sebastian Hohn.
Wer ist das, Udo? Erklär mal.
Sebastian Hohn ist der aktuelle DC, genau, der Trost of Jets Prospects der zweiten Mannschaft.
Jawohl.
Auch ein Eigengewächs, der auch relativ eine kurze Karriere hatte beim Football, weil der mehrfach am Knie verletzt war. Mhm. Und dann irgendwann mal ganz schüchtern fragte, ob er denn vielleicht auch coachen könnte und als DB-Coach angefangen hat. Und einfach auch so ein Football-Nerd ist. Also der hat ein tierisches Wissen und hat sich ganz schnell darauf gearbeitet und hat dann den DC übernommen halt und macht das sehr, 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 sehr gut halt, ja.
Wenn ihr könnt mir den auch gerne mal vorstellen, ne?
so für das Thema Recruiting halt, ne? auch nicht schlecht halt, ja. Ja, da freue ich mich auf das Gespräch mit Sebastian, sehr schön halt. Dirk, hast du denn noch ein paar famous last words, die du hier loswerden möchtest?
Ach, eigentlich keine famous last words. Ich freue mich, wenn es jetzt wieder losgeht für alle Vereine, für alle Altersklassen. Ich bin glücklich, dass wir im August wohl auf allen Ebenen loslegen können. Für mich gibt es nichts Schöneres, ja, als zu sehen, wenn auf den Plätzen die Jungs Football spielen. Ne? Ob es die jüngeren oder die älteren Jungs sind oder die bärtigen Jungs. Aber es ist einfach schön, das zu sehen, weil letztendlich, mich hat Football unglaublich geprägt. Es hat mir einiges gebracht, nicht nur persönlich, sondern auch einiges im Berufsleben habe ich gelernt durch das Football. Auch mal was wegstecken können und sich durchbeißen, egal gegen alle Widrigkeiten. Und ich finde, Football kann vielen Leuten viel beibringen.
Ein alter Spruch, den habe ich auch immer gesagt. Ja, auf der 2-Yard-Linie lernst du mehr fürs Leben als in vielen
Genau Jahren das. Gerollt, da zeigt sich der Charakter eines Menschen.
Ja, ganz genau. Die 2-Yard-Linie, die berühmte. Verteidige sie oder greif sie an halt. Ja, vielen Dank, Dirk. War ein sehr unterhaltsames Stündchen mit dir. Ja, das war's.
Eine Freude. Halt. Ich freue mich, euch auch dann irgendwann wieder live zu sehen. Wie gesagt, wenn dein Sohn jetzt in der U13 ist, meiner ist jetzt auch, dann werden wir uns bestimmt wiedersehen.
So sieht's aus, Dirk. Ich freue mich drauf.
Ja, und dann, Jungs, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer, von euch zu sehen und von euch zu hören. Und bis demnächst.
Gut, Dirk, danke.
Udo. Madet Jod, schwenkt die Hut, knall de Butzfort. Bis nächste Woche.
Ciao.
Auf Wiedersehen.